Herzlich willkommen zum dritten Teil der Lesung aus dem Buch Verbrauchen und Gebrauchen – Annäherung an zwei Kulturtechniken von Kenneth Anders. Der Autor hat das Buch eingelesen und Sie können jetzt den Kapiteln 10 bis 14 folgen. Viel Vergnügen.
Die Blindheit des Konsums und der Versuch zu sehen. Konsum ist also blind, muss blind sein. Nur als Form des Verbrauchs, ohne gedankliche Verbindung zum gesellschaftlichen Metabolismus, befeuert er genau diesen Metabolismus. Es gibt viele Versuche, diese Blindheit zu überwinden und gezielt auf die gesellschaftliche Fehlstelle aufmerksam zu machen, die mit der wahren Logik einhergeht. Wir können auf der Käsefolie auf die Molkerei hinweisen, in der dieser Käse hergestellt wurde. Mit Fair-Logos die Bedingungen der Textilarbeiterkinder in Bangladesch anzeigen oder mit kurzen populärwissenschaftlichen Stichworten die Umweltfreundlichkeit einer Verpackung loben. In vielen Fällen ist das auch sinnvoll. Es wurzelt vielleicht in einem ehrlichen Bedürfnis nach mehr Wertschätzung für das Produkt und für die in ihm steckende Arbeit. Das ändert aber nichts an der wahren Logik, ja, es wird in vielen Fällen sogar zum zusätzlichen Moment dieser Logik. Wer den Konsum im Sinne des blinden Kaufakts wirklich überwinden will, muss sich in umständliche und ergebnisoffene Prozesse des Tauschens, Schenkens, Leihens und Teilens, der spezifischen Kooperation, des individuell ausgehandelten Arrangements begeben. Diese Aushandlungen brauchen ihre Zeit und sie fordern Austausch und Interaktion mit anderen, eben Verbindung zur Welt. Oft wird das Geld als zentrales Übel in diesem Zusammenhang kritisiert. Und da es als generalisiertes Kommunikationsmedium all die Aspekte, die an einem Produkt zu beschreiben wären, auf einen Preis reduziert, ist diese Kritik auch berechtigt. Ich meine dennoch, dass die Auswege aus der wahren Logik nicht in jedem Falle zuerst die Vermeidung von Geld als Zahlungsmittel erfordern. Die Abhängigkeiten, in denen sich unser Leben realisiert, sind einfach zu zahlreich, sodass man mit diesem Kriterium, Verzicht oder Beibehaltung des Mediums Geld, in eine schwierige Lage gerät. Man müsste bereit sein, sein Leben extrem zu verlangsamen, denn eben das ist der Effekt des Geldes, dass es die Kommunikation über den Tauschwert so ungeheuer beschleunigt. Der Versuch, sich der gesellschaftlichen Komplexität durch autarke Prozesse zu verweigern, ist mit hohem Energieaufwand bei gleichzeitig sinkendem sozialem Austausch verbunden, führt also oftmals eher in eine Verkümmerung der eigenen Interaktion als in die Überwindung des Problems. Wir können nicht alles selbst und allein machen. Dennoch ist es sicher sinnvoll, immer wieder zu versuchen, wirtschaftliche Interaktion jenseits der monetären Logik zu erproben und entsprechende Strategien zu fördern. Der Einsatz von Geld heißt aber nicht unbedingt, die Warenlogik zu befeuern. Man nehme nur das Beispiel der Community Supported Agriculture, die in Deutschland meist etwas emphatischer als solidarische Landwirtschaft bezeichnet wird. Hier finanzieren Menschen, meist Städter, durch ihre Einlagen eine bestimmte, mit Partnern verabredete landwirtschaftliche Produktion. Sie kaufen also nicht die Ernte, sondern sie zahlen für die vereinbarte Arbeit. Das Lebensmittel wird somit von seinem wahren Charakter befreit, was aber nur durch vorherige finanzielle Absicherung dieser Leistung möglich wird, sodass die Landwirte jenseits ihrer Selbstversorgung weiterhin am allgemeinen Warenverkehr teilnehmen können. So wird in einem begrenzten Wirtschaftszusammenhang eine andere Wertschöpfungs- und Interaktionslogik erprobt. Das erscheint mir klug. Autarkie im Sinne von Autonomie ist dagegen etwas anderes und soll deshalb in diesem Text auch anders bezeichnet werden. Sie zielt auf Handlungs- und Entscheidungssouveränität, womit die Verfügbarkeit über entsprechende Ressourcen verbunden ist. Im Kontext der Demokratie sprechen wir dabei von Subsidiarität. Im Rahmen der Selbstständigkeit eines Systems hinsichtlich seiner Stoff-, Energie- oder Kulturkreisläufe sprechen wir dagegen von Subsistenz. Damit stoßen wir zum Gegenbegriff zur Source vor, zur Ressource. Zwischenresümee. Wir haben also Formen des Verbrauchs gefunden, die eine offene, neugierige und anthropologisch höchst wertvolle Beziehung zur Welt ermöglichen. Verbrauch ist nicht per se etwas Beschränktes, Destruktives oder Dummes. Die bisherigen Beschreibungen lassen vermuten, dass das schlechte Image der Verbrauchsbeziehungen vor allem auf zwei besondere Spielarten zurückzuführen ist: auf den kapitalistischen Warenkonsum und auf die moderne Versorgungspraxis. Während andere Verbrauchsformen in reiche kulturelle Praxen eingebunden sein können, gehen diese mit einer systemischen Blindheit gegenüber der Welt einher. Das verbrauchte Gut wird dekontextualisiert, sodass in den individuellen Praxen weder die vielfältigen Techniken, die mit dem Verbrauch von Gütern einhergehen, Sparsamkeit, Bevorratung, Konservierung, noch die kulturellen Muster des Empfangens, Dankbarkeit, Staunen und die Bereitschaft zu empfangen und beschenkt zu werden, ihren Grund finden. Diese Verengung durch den Markt und durch die großen Versorgungssysteme scheinen für eine Gesellschaft, die einen urbanen Metabolismus praktiziert, unvermeidlich. Außerdem haben wir gesehen, dass es immer wieder von Entscheidungen, Wissen, Bindung und Klugheit abhängig ist, ob wir etwas verbrauchen oder gebrauchen. Die Natur, die wir uns aneignen, nimmt uns diese Entscheidung manchmal ab, manchmal aber auch nicht. Es kommt auf die Perspektive an. Der Pilz im Wald wird gefunden, gesammelt, zubereitet und gegessen. Der Pilz in der Zucht wird bewirtschaftet. Beides ist möglich. Es deutet sich an, dass die Auswirkungen dieser Entscheidung in den meisten Fällen gravierende Folgen für unser Leben haben, sodass eine Reflexion über richtig und falsch, angemessen und unangemessen oder adäquat und inadäquat erforderlich wird. Um diese Reflexion zu ermöglichen, nehmen wir nun die Gebrauchsbeziehungen genauer in Augenschein. Dabei möchte ich zeigen, dass in der Erschließung von Ressourcen entscheidende Momente des Lebens stecken, also auch Glück, Leid, Selbstbestimmung, Erfüllung und reiche Erfahrung. Und dass demnach der diskursive Missstand, den ich eingangs beschrieben habe, nur dadurch zu beheben ist, wieder vermehrte Ressourcenbeziehungen zur Welt einzugehen, beziehungsweise sich diese bewusst zu machen. Der Ausweg aus der schuldbewussten und lebensfeindlichen Selbst- und Fremdanklage liegt meines Erachtens hier, im eigenen Körper, im Wald, auf dem Feld und in vielen anderen Sphären, die einen reichen Gebrauch ermöglichen. Der ewige Gebrauch. Eine Ressource kann es immer nur in Bezug auf ein bestimmtes System geben. Während Ressourcen verbraucht werden, werden Ressourcen gebraucht. Diesem Gebrauch liegt eine Idee der Kontinuität zugrunde, weshalb die Ressource als solche wahrgenommen werden und über einen längeren Zeitraum hinweg erkennbar bleiben muss. Man sagt, dieses oder jenes Element der Welt ist für mich bzw. für uns wichtig. Der Clou an der Ressource wird durch die Silbe Re markiert. Die Ressource steht uns nach ihrem Gebrauch erneut zur Verfügung und wird immer wieder angeeignet. Damit dies möglich ist, müssen wir sie reparieren, wiederherstellen, ihrem Verschleiß oder Verfall entgegenwirken. Ressourcen werden durch ihren Verbrauch einverleibt, verdaut oder verarbeitet, das heißt so umgewandelt, dass sie eine andere Qualität annehmen. Nach der Aneignung ist eine Ressource in der Regel gar nicht wiederzuerkennen. Das Essen wird zu Urin und Kot, das Erdöl verbrennt zu Kohlendioxid und Wasser oder wird zu Kunststoff. Aus diesen Stoffen kann man wiederum etwas herstellen, aber sie werden dadurch nicht zu Ressourcen. Die Ressource ist wiedererkennbar. Ressourcen treten uns als ein Etwas mit einer bestimmten Identität oder Individualität gegenüber. Nicht wir haben oder benötigen eine Identität, diese irrige Idee hat in den letzten Jahren viel Schaden angerichtet, vielmehr erhält die Ressource durch uns eine entsprechende Zuweisung. Wir betrachten sie als etwas Essentielles, das unsere fortwährende oder wiederkehrende Aufmerksamkeit genießt und das nicht austauschbar ist. Es kann sich bei ihr um eine natürliche Entität handeln, einen bestimmten Acker, ein Waldstück oder einen Teich. Auch Werkzeuge nehmen Ressourcencharakter an, ein Hammer, ein Spaten, ein Musikinstrument, Dinge, die immer wieder verwendet, genutzt oder gebraucht werden. In Ressourcenverhältnissen verändern wir uns selbst, da wir uns an unsere Ressource und ihre Eigenschaften anpassen oder uns, einfacher gesagt, auf sie einstellen müssen. Der Boden verlangt uns eine bestimmte Arbeit ab, das Werkzeug eine bestimmte Fertigkeit, der eigene Körper eine Form des Selbsterhalts. Wir können eine Art Liebe oder Hingabe zu einer Ressource entwickeln, aber auch unter ihr und dem, was sie erfordert, leiden. Wird die Ressource gegen eine andere ausgetauscht, was manchmal unvermeidlich ist, verändern auch wir uns. Ein Freund von mir ist professioneller Musiker. Einmal wurde ihm seine Trompete gestohlen und er erzählte mir, welche Erschütterung dies für ihn bedeutete. Natürlich kann er auch auf anderen Instrumenten spielen. Aber es ist nicht dasselbe. Er selbst hätte ohne dieses Instrument bis zu einem gewissen Grad ein anderer Musiker werden müssen. Deshalb war er sehr froh und erleichtert, als die Trompete als Hehlerware in einem Berliner Trödelladen wieder auftauchte. Das Instrument war übrigens in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts in den USA gebaut worden. Es war also etwa so alt wie mein Vater und kam von weit her. Die zyklische Idee von Gebrauch, Pflege, Reparatur oder Regeneration und erneutem Gebrauch ist ihrer Struktur nach unendlich. Natürlich ist nichts Irdisches ewig. Der Körper altert und stirbt, das Werkzeug nutzt sich ab oder geht kaputt. Die Erde wird es in dieser lebensfreundlichen Ausstattung nicht immer geben. Entscheidend für diesen Zusammenhang ist jedoch die Frage, ob die Vergänglichkeit im Aneignungszusammenhang intendiert ist oder nicht. Bei Ressourcen ist die gerade nicht intendiert. Im Gegenteil. Wir gehen eine Bindung zu unserer Ressource ein, die man, wäre es eine menschliche Beziehung, als dauerhaftes Einvernehmen beschreiben könnte. Man geht einfach nicht mehr davon aus, dass man die Ressource verliert oder austauschen muss. Sie wird so angeeignet, dass man sie grundsätzlich nicht als ersetzbar wahrnimmt. Die Ressource ist demnach intentional unendlich. Die erste Ressource, der Körper. Da der eigene Körper gegeben ist, wird unser Verhältnis zu ihm zunächst nicht als gestaltbar erfahren. Kinder nehmen ihren Körper als gegeben hin, entdecken ihn und probieren ihn dann aus. Spüren aber irgendwann, dass dieses Ausprobieren nicht frei ist. Man erfährt Schmerz und Genuss. Das Körperverhalten wird erlernt. Am Widerspruch zwischen der Gegebenheit des Körpers und seiner kulturellen Wahrnehmung, Einordnung und Zurichtung, Disziplinierung und Aufladung arbeitet sich jede Generation aufs Neue ab, in der Regel mit übertriebenen Erwartungen. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Bruch im individuellen Körperverhältnis, der durch die Empfindung von Schwäche, Krankheit, Alter oder Verfall markiert wird. Denn erst durch solche unerfreulichen Prozesse sind wir gezwungen, die oben genannte Entscheidung zu treffen. Wollen wir unseren Körper als Source verbrauchen oder als Ressource gebrauchen? Beides ist möglich. Im Sourcenverhältnis geht das Leben allerdings meist schneller vorbei. Seinen Körper als Ressource zu erfahren, das wird durch bestimmte Erfahrungen begünstigt. Da ist zunächst das Verhältnis von Ermüdung und Erholung. Wir schlafen ein und wachen erfrischt auf, sind körperlich verausgabt und erholen uns wieder. Beides erleben wir schon als Kinder, machen also die schöne Erfahrung der Regenerationsfähigkeit. Erst im Zuge des Alterns wird uns bewusst, dass diese Regeneration kein Automatismus ist. Erwachsene stellen fest, dass sie für ihren Schlaf Vorsorge treffen müssen, wenn er erquickend und ausreichend sein soll. Sie erleben, dass man sich im Sport überlasten kann und dass ein Preis zu zahlen ist, wenn man sich in der Arbeit überanstrengt und nicht für ein gutes Verhältnis zwischen Anspannung und Erholung sorgt. Hinzu kommt die Erfahrung, dass eine mentale Belastung auf die körperlichen Prozesse durchschlägt, wodurch man eine völlig neue Wechselwirkung in seinem eigenen Gefüge erlebt. Man erlebt auch irreversible Schäden, wie einen Tinnitus, und lernt mit ihnen zu leben, vielleicht sogar als dauerhafte Mahnung, auf sich zu achten. Viele Erwachsene reflektieren diesen Zusammenhang auch durch den Konsum von Rauschmitteln. deren maßloser Verbrauch den Körper so schädigen kann, dass dessen Regenerationsfähigkeit dauerhaft eingeschränkt wird. Und dennoch gebrauchen die meisten Erwachsenen irgendwelche Rauschmittel, balancieren also ununterbrochen zwischen dem Verbrauch und dem Gebrauch des Körpers. Der Clou daran, den eigenen Körper als Ressource zu begreifen, liegt aber weniger in einer hinreichenden Balance zwischen Belastung und Regeneration. Zwischen beidem gibt es ja keine Statik. Und wer immer dieses Verhältnis nicht als dynamisch begreift, wird zum Buchhalter seines Leistungsvermögens und somit geizig zu sich selbst. Er versagt sich den Genuss der Verschwendung, das Erlebnis nie gekannter Energiereserven und die Möglichkeit, seinen Körper auch einmal zu überlisten. In diesem Zusammenhang sind vier andere Erfahrungen interessant. Erstens, der Körper hat Grenzen und setzt uns Grenzen. Wir können nicht nach Willkür mit ihm verfahren, bleiben vielmehr an bestimmte Voraussetzungen gebunden, die wir durch Anpassung, Inwertsetzung, Pflege, Hygiene und Übung ausfüllen und entwickeln, aber nicht ignorieren können. Wir formen also unsere Persönlichkeit in Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. Wir werden von ihm nicht gänzlich determiniert, aber in unseren Möglichkeiten limitiert. Zweitens. Die entscheidende Freiheit erlangen wir nur in dieser Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, nicht jenseits von ihr. Das wollen viele nicht wahrhaben, aber es ist ein typisches Merkmal von Ressourcenbeziehungen. Man kann sich natürlich mit spirituellen, religiösen, halluzinogenen oder anderen Techniken Erfahrungen verschaffen, die nicht mehr körperlich vermittelt sind, also in gewisser Hinsicht vom eigenen Körper befreien. Es ist gemutmaßt worden, dass Friedrich Schillers Begeisterung für die Freiheit dem Leid am eigenen, oft kranken und hinfälligen Körper entsprungen ist, also gerade aus der Lösung von der natürlichen Bindung erwächst. Das leuchtet mir ein. Aber die Freiheit der Ressource ist eine andere. Sie entfaltet sich innerhalb unserer körperlichen Möglichkeiten, ja sogar zwischen Krankheit, Schmerz, Endlichkeit und Müdigkeit, als eigenes, nur uns gegebenes Vermögen und Erleben. Denn unser Körper ist einzigartig und damit haben wir in unserem Körperverhältnis einen eigenen, nicht ersetzbaren Erfahrungsgrund. Drittens, wir sind gut beraten, den eigenen Körper zu mögen, denn dadurch wird er zu einer Quelle des Glücks. Das ist nicht immer leicht und nicht alle haben die gleichen psychischen und physischen Voraussetzungen für diese Sympathie. Insofern steckt in dieser Empfehlung auch eine düstere Seite der Ressourcen. Wem es nämlich nicht gelingt, und sei es durch Trauerarbeit, eine positive Bindung zu seiner Körperressource aufzubauen, der leidet unter ihr. Viertens, unserer Sterblichkeit und den Krankheiten sowie dem Alterungsprozess zum Trotz lässt sich auch in der körperlichen Ressourcenbeziehung eine intentionale Unendlichkeit erleben, die eben darin begründet liegt, dass der Körper nicht austauschbar ist. Noch bietet der Markt keine Ersatzkörper an, sodass die Substituierbarkeit des Körpers ein Gedankenspiel bzw. auf die Erfahrung von Prothesen beschränkt bleibt. Es spricht aber viel dafür, dass wir auch weiterhin den eigenen Körper als nicht austauschbar wahrnehmen und ihn deshalb so gebrauchen, als müsse er ewig halten, jedenfalls so lange, wie wir leben möchten. Natürlich wissen wir, dass es einmal zu Ende geht und erleben den Verfall am eigenen Körper. Nicht wenige Menschen wünschen sich sogar dieses letzte Versagen ihres Körpers, wenn sie ihre Schmerzen oder ihre Bewegungsunfähigkeit nicht mehr ertragen wollen. Dies ist der Moment, in dem wir unseren Körper als Ressource aufgeben. Solange er aber eine solche für uns ist, werden wir uns von seiner Endlichkeit nicht beirren lassen. Im Gegenteil. Er ist seine Mühe wert, jeden Tag neu, als gäbe es kein Morgen. Solange dieses Verhältnis gedeiht, kann der Tod nicht relativierend dazwischenreden. Übrigens liegt der gesellschaftliche Konflikt, der durch die Corona-Politik ausgelöst wurde, ebenfalls in der Entscheidung für die Bewirtschaftung des Körpers. Während die Politik die Menschen um jeden Preis mit Gesundheit versorgen wollte, das physische Leben etwa durch ständiges Impfen, also zu einem Sourcenproblem machen will, beharrten manche Menschen darauf, dass sie ihren Körper als primäre Lebensressource selbst mit allem Nötigen versorgen und dabei vor allem auf das eigene Immunsystem vertrauen wollten. Sie machen also eine systemische Grenze geltend, die der Staat gerade nicht mehr akzeptieren will. Für diese Menschen war das staatliche Handeln ein Versuch, in ihr eigenes System einzudringen und dementsprechend völlig inakzeptabel. Es ist bezeichnend, dass jene, die den transhumanistischen Anspruch der Politik akzeptiert hatten, dieses Problem um keinen Preis erkennen wollten. Der Grund liegt offenbar darin, dass sie zumindest in jener Zeit und in diesem Zusammenhang eben keine körperliche Ressourcenbeziehung für sich selbst in Anspruch nahmen. Ein Satz, den ich in dieser Zeit oft gehört habe, wenn sich Vertreter der einen mit Vertretern der anderen Gruppe unterhielten, war: Dann lass dich doch impfen. Als gäbe es gar keine systemische Grenze zwischen dem eigenen Körper und einer Talkshow mit Karl Lauterbach. Das wiederum machte die Betroffenen sprachlos. Landwirtschaftlicher Boden und Gärten. Die Idee der Ressource hat in der Bewirtschaftung von Äckern, Gärten, Wäldern und Gewässern ihren historischen Modellfall. Hier ist die intendierte Unendlichkeit sogar über Generationen hingedeckt, wird also in menschlichen Maßstäben erfahrbar. Böden lassen sich nicht nur erhalten, sondern in ihrer Qualität sogar immer weiter verbessern und sie lassen sich an die nächsten Generationen in gutem oder schlechtem Zustand weitergeben. Der Boden wird zunächst urbar gemacht, eine Tat, die zum Beispiel bei Knut Hamsuns Segen der Erde als anthropologische Tat gefeiert wird. Der menschliche Willen und die große bäuerliche Kraft werden in dieser Geschichte zum Leuchten gebracht. Historisch wird dieser Vorgang sicher oftmals profaner gewesen sein, zumal die Böden ja anschließend oft übernutzt, also als Source verbraucht wurden. Trotzdem ist die Idee, es handele sich bei der Urbarmachung um eine beinahe heroische, jedenfalls in ihrem Wert für uns Menschen nicht anzweifelbare Tat, für mich nachvollziehbar. Ich denke an eine Szene aus dem Film Farmer John zwischen Mistgabel und Federboa, in der ein Bauer weinend berichtet, wie die kostbaren und fruchtbaren Schwarzerdeböden, die erst wenige Generationen vorher für den Ackerbau gewonnen worden waren, für den Bau von Wohngebieten versiegelt wurden. Ich denke an den Bau der Intel-Chip-Fabrik in der Magdeburger Börde, eine Vernichtung wertvollen Kulturlandes. Und ich denke auch an die Auenlehmböden im Oderbruch, deren Gewinnung durch die preußische Melioration sehr aufwendig war. Diese Aneignung wird heute aus der Umweltbewegung heraus kritisiert. Auch der Historiker David Blackburn hat die Kolonisierung des Oderbruchs ja als einen Krieg gegen die Natur interpretiert. Dass die Menschen damals gehungert haben, war ihm keine Zeile wert. Und er interessierte sich auch nicht für den Umstand, dass diese schweren Oderbruchböden durchaus nachhaltig nutzbar sind, weil sie im Gegensatz zu den brandenburgischen Durchströmungsmooren wie dem Randowbruch nicht aus organischem Moor aufgebaut sind und also nicht durch die Freilegung an der Luft mineralisieren. Bleiben wir beim Boden im Oderbruch, da ich diesen am besten kenne. Ich habe ihn im Garten, wo er viele Scherereien macht, aber auch zeigt, was er kann. So manchen Spaten und so manche Grabegabel habe ich in meinen Beeten abgebrochen. Wer einen solchen Boden zu bearbeiten hat, muss eigentlich immer an seiner Struktur arbeiten, durch Bedeckung, Mulchen, Auftrag von organischem Material oder auch Sand. Krümelig möchte man ihn haben, und wem das gelungen ist, der wird von seinen benachbarten Freunden beneidet. Im Oderbruch kann man es sich dreimal überlegen, ob man ein neues Beet an einem anderen Standort anlegt, denn dort, wo schon Generationen vor einem herumgewirtschaftet haben, gärtnert es sich meistens leichter. Dieser Boden ist also fruchtbar und hält das Wasser gut, aber seine Bearbeitung ist energieaufwendig. Bevor man Traktoren einsetzte, musste man oftmals drei Pferde nebeneinander vor den Pflug spannen und diese sogar schon mittags austauschen, weil sie nass vor Anstrengung und völlig erschöpft waren. Die Bauern sprechen von einem Minutenboden, da die Zeitfenster, in denen er sich gut bearbeiten lässt, sehr klein sind. Ist er zu trocken, wird er hart wie Gestein, rissig und abweisend. Man kommt mit dem Spaten gar nicht und mit einem schweren Pflug nur schwer durch. Ist er aber zu feucht, schmiert und klebt er. Man kann sich selbst kaum darauf bewegen und die Bearbeitungsgeräte versagen den Dienst. Die Traktoren brachten nicht nur die größere Kraft auf den Acker, sie ermöglichten es auch, die günstigen Minuten bei der Feldbearbeitung schnell zu nutzen. Aber damit nicht genug. Der Boden verschießt, wie die Bauern sagen. Das ist auch in der benachbarten Uckermark so. Die Eiszeit und Jahrtausende währende Wasser- und Winderosionen haben hier Sand angelagert, dort Lehm angeschwemmt. Auf Luftbildern kann man sehr schön die alten Mäander erkennen, aber eben auch die Kuppen und Senken, die sich durch unterschiedliche Fruchtbarkeit und Wasserhaltefähigkeit auszeichnen. Diese Heterogenität ist eine weitere Herausforderung für den Feldbau. Hier muss mehr, dort weniger gedüngt werden und nicht einmal die Feldfrüchte sind in jedem Falle gleichermaßen geeignet. In anderen Regionen mag es anders aussehen oder Ähnlichkeiten geben, eines aber haben alle Böden gemeinsam. Man kann sie besser oder schlechter bestellen. Ihre Bearbeitung erfordert handwerkliches Geschick. Man muss ein guter Bauer sein. Und gut bedeutet hier nicht, moralisch ein Vorzeigebauer zu sein, sondern einer, der es drauf hat. Von diesen Dingen haben die Leute, die von früh bis spät über die Landwirtschaft herziehen, keine Ahnung. Der Acker ist für den Bauern wie ein Stück Holz für den Tischler. Er hat eine eigene Struktur und er verändert sich bei wechselnden Umwelteinflüssen. Der Boden ist kein einheitliches Substrat, kein Nährboden wie im Labor oder im modernen Gewächshaus. Er hat eine Individualität. Jedes Stückchen Land ist wie ein neuer Fingerabdruck der Erde. Je besser man ihn kennt, umso besser wird man ihn bewirtschaften können. Dauer, Kontinuität, Erfahrung, stete Beobachtung, richtige Fruchtfolgen, Saat, Ernte, Aufschluss oder Vorbereitung zum rechten Zeitpunkt und Düngung tragen zu seiner Verbesserung bei. Aber man kann auch nichts erzwingen. Ein Boden muss auch ruhen. Man muss warten können. Man kann ihn, wie den eigenen Körper, nie vollends beherrschen. Der Boden kann einem sowohl Glück als auch schlaflose Nächte bereiten. Er fordert einem viel ab und muss immer wieder neu angeeignet werden. Glückt diese Aneignung, liegt darin eine Freude, die jenen Menschen, die nie den Boden bearbeitet haben, meist fremd ist. Deshalb ist den meisten Deutschen heute nicht nur die Landwirtschaft fremd, ihnen sind auch die Landwirte fremd. In der Agrardebatte wird gern davon gesprochen, dass die Böden geschont werden sollen. Man spricht auch ganz allgemein von ressourcenschonenden Verfahren. Das Schonen oder die Schonung ist aber für Ressourcen keine wirklich passende Kategorie. Natürlich braucht ein Boden auch Ruhe, denn in ihm laufen komplexe Prozesse ab, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Eine Ressource sollte zudem durch die Bewirtschaftung nicht geschädigt und schon gar nicht verbraucht werden. Das ist richtig. Das heißt aber nicht, dass ihre Aneignung nicht total sein kann. Ein urbar gemachter Boden wird nicht unbedingt geschont. Er wird nach allen Regeln der landwirtschaftlichen Kunst bestellt, gedüngt und beerntet und bearbeitet. Er ist Tag ein, Tag aus ein menschlicher Arbeitsgegenstand. Bei guter Bewirtschaftung kann er sogar verbessert werden, verbessert durch den Gebrauch. Das ist ein Phänomen, das man bei den Sourcen nicht beobachten kann.
Sie hörten den dritten Teil der Lesung des Buches Verbrauchen und Gebrauchen, Annäherung an zwei Kulturtechniken von Kenneth Anders, erschienen im Frühjahr 2023 hier bei uns im Aufland Verlag. Die von Johanna Benz mit flinkem Stift illustrierten 160 Seiten kosten 13 Euro. Der vierte Teil folgt demnächst.